ich wollte sehr traditionell gestalten. Ich wollte wirklich mit dieser Ausbildung auch meine eigenen Grenzen erfahren. Fühlen und was bewirken. Wenn ich was da mitnehmen habe können, dann ist das Einfachheit extrem glücklich macht.
Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
Ja, wunderbar. Liebe Nini, willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Podcast. Die Aufregung ist uns ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Es ist ganz was Neues und Reizvolles. Aber jetzt starten wir mal mit so einem etwas außergewöhnlichen Projekt. Wir sitzen hier in Obertauern, im Alphatauern, bei Schneefall und Sturm, wie es ja eigentlich typisch ist für Obertauern, darf man nicht zu laut sagen. Also wir haben auch sehr schöne Tage, aber wir sagen ja, es ist ein richtiges Tauernwetter. Und so ist ja auch der passende Rahmen, dass wir herinnen sitzen und im Warmen und unseren ersten Podcast aufnehmen.
Ich freue mich sehr. Bin auch schon sehr gespannt, was kommt. Ich glaube, die Nervosität wird sich dann bei uns alle legen.
Ja. Ich denke auch. Also wir sind ja ein bisschen vorbereitet, wollen aber das Ganze ja sehr flexibel halten und offen halten und einfach mal schauen, was sich aus dem Gespräch so ergibt und was kommt. Und haben uns noch Stichworte zusammengeschrieben, wie wir hier das Papier am Tisch liegen sehen. Und ich würde sagen, vielleicht starten wir mal mit dem, dass du ein bisschen erklärst, wie dein Werdegang war und was du so, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist, Yoga, Naturwissenschaft und das, was dich jetzt ausmacht.
Sehr gern. Ich war schon immer durch und durch ein Naturmensch. Ich bin in der Steiermark mitten in den Bergen aufgewachsen und teilweise durch meine Zweitheimat eben in Skandinavien am Meer. Und das hat mich eigentlich schon so früh geprägt. Ich habe das Glück gehabt, einfach den Zugang zur Natur und zu dem einfach geerdet sein, ankommen sein, schon früh zu haben. Ich war mit meiner Oma am Bergbahnhof extrem viel draußen auf der Wiesn herum und da haben wir halt Pflanzen und Kräuter entweder zum Essen oder auch für die Tiere gesammelt und das begleitet mich bis heute, muss ich sagen. Also Leben mit dem Einklang mit Natur und Natürlichkeit ist einfach mir ganz, ganz wichtig und noch bis heute präsent. Und mein Werdegang, schwierig wahrscheinlich.
Aber zuerst nochmal, du bist gebürtige Dänin.
Genau.
Und geboren in Dänemark, Österreich oder wo aufgewachsen, ja, in den ersten Jahren?
Ich bin wirklich halb, das heißt, ich bin in Dänemark geboren, mein Papa ist Däne und meine Mama Steirerin. Und
wie haben Sie die kennengelernt?
In Paris.
Na,
ja, wow, cool.
Die Stadt der Liebe.
So wie sein schön müssen.
Ach, schau. Okay.
Und so war das bei uns eigentlich immer, dass wir ja zwischen Dänemark, okay, und Österreich hin und her sind. Ich bin immer zweisprachig. Und durch das, ja, ich habe das Glück gehabt, in beide Länder eben einfach so viel in der Natur sein zu kennen. Und meine Familie war ihm da einfach, das war uns wichtig. Gell?
Die Vorstellung, ja, Dänemark mit den Fjorden, sagt man Fjorde in Dänemark oder ist das nur schon auch? Oder?
Ja, wir haben, also da wo ich bin, weniger Fjorde, ich bin wirklich so direkt am Meer, da haben wir so Bucht und stürmische Ostsee dann und sehr viel nichts. Also einfach
sehr ruhig.
Genau.
Okay.
Herrlich.
Und Schule gegangen?
Bin ich dann in Österreich herum. Okay. Genau. Und ja, so hat das auch langsam angefangen. Also ich habe in Österreich dann ganz normal meine Matura fertig gemacht und habe dann auch begonnen, in Österreich zu studieren. Habe meinen Bachelor dann in Verhaltensbiologie mit Schwerpunkt Chronobiologie und Neurobiologie abgeschlossen. Habe dann mein Master of Science drauf gemacht und jetzt bin ich ein bisschen im Doktorat unterwegs.
Wahnsinn.
Genau.
Das heißt, jetzt im Medizinstudium?
Nein, Naturwissenschaft, Doktorat. Genau.
Okay. Mhm. Für Laien erklärt, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also die Wissenschaft umfasst ganz, ganz viel die Naturwissenschaft. Mhm. Und ich bin jetzt eher wirklich in die Schiene gegangen, wo man viel in der Natur erforscht, mhm, und zum Teil auch wieder Naturlebensräume rückbildet. Das heißt, einfach wieder Lebensraum schafft für, mhm, hochwertige Strukturen.
Okay. Und unterrichten tust du selber auch irgendwo? Oder, genau, oder Fortbildungen für andere? Oder?
Ja, ich bin eben selbstständig mit meiner Naturwissenschaft, habe auf der Uni Assistentenstelle gehabt, leite mehrere Projekte, habe einfach ja, ganz unterschiedlich mit da aufstehen dürfen. Und nebenbei habe ich eben einfach meinen Herzenstraum erfüllt und habe mein Berg-Yoga gegründet. Und in dem unterrichte ich jetzt auch schon über 12 Jahre, also Zeit vergeht.
Ja. Wahnsinn, 12 Jahre.
Genau.
Wo hast du die Ausbildung gemacht zu dem Yoga?
Ja, ich habe sehr früh begonnen. Yoga war eigentlich erst der nächste Schritt. Früher einfach, mir war der Zugang zu Menschen, das Helfen, mhm, irgendwie immer ganz präsent. Und ich habe dann schon in meiner Jugend begonnen, dass ich sehr aktiv beim Jugendrotkreuz war, dass, okay, ich Peer Group Education, ja, Ausbildungen besucht habe, Leuten einfach in der Telefonseelsorge, Jugendlichen im gleichen Alter geholfen habe, Integrationsbetreuung gemacht habe, Rettungssanitäter Ausbildung gemacht habe und so die ersten Schritte eigentlich in das Bewegung hilft bei viel Schmerz gefunden hat. Mhm. Und so habe ich dann mit Kindern eigentlich begonnen, mhm, und dann weiter ins Yoga rein.
Ins Yoga rein.
Genau.
Interessant. Okay.
Sehr früh sozusagen, eigentlich wirklich so im sozialen Bereich oder die soziale Ader und verbunden mit der Natur, das hat dich eigentlich immer schon begleitet.
Es war immer da, ja. Ja. Ich habe nur irgendwie auch die Chance und das Glück gehabt, dass ich die Stimme ganz früh gehört habe und auch, mhm, zulassen habe.
Ja.
Und, ja. Wie ist dann mit Yoga, weil ich meine, passend zu unserem Titel, das wir gewählt haben, der Hype um Yoga. Wir haben schon diskutiert, meine Schwester und ich, wir wollen ja das auch im Hotel mehr forcieren und das wird auch sicher so werden. Aber uns kommt halt auch vor, dass plötzlich da ein richtiger Hype entstanden ist. Jeder, der ein bisschen eine Ausbildung macht oder einen Kurs irgendwo macht, ist ein Yogi. Plötzlich sprießen die heraus überall, ne?
Aber es ist halt schwierig, dass man den richtigen Yogi auszufindet, der wo es da das wirklich beibringen kann und
genau, vor allem
eben Yoga ist nicht gleich Yoga.
Genau.
Da gibt es ja Unterschiede. Und da hast ja du die Ausbildung gemacht.
Also ich empfinde oft so, dass es manche Leute gibt, die vom Yoga total enttäuscht sind, weil es eben so bei irgendjemandem waren, der das halt jetzt gerade gemacht hat, weil es gerade ein bisschen Mode ist, aber sich eigentlich gar nicht in dem Ganzen so wiederfindet. Und das finde ich schade, weil dann manche sagen, nein, das Yoga ist nichts für mich, weil das ist ja, das, ja, finde, genau, ich schade. Also so jemand wie du, der das mit jeder Ader spürt und lebt, der kann das so toll rüberbringen und wir haben uns ja auch durchs Yoga kennengelernt, mehr oder weniger.
Ja.
Und für mich war das damals so ein bisschen, naja, als Mo machst du ja kein Yoga nicht. Und ich habe ja mit Thai-Boxen angefangen damals und habe mir gedacht, naja, Thai-Boxer schon gar nicht, um Gottes Willen. Bis ich dann kapiert habe, dass ja das sehr gut zueinander passt. Und dann habe ich den Schritt zu dir gewagt vor 6 oder 7 Jahren und bin hängen geblieben. Und es ist wirklich super. Und das finde ich halt so schade, dass das dann viele machen, die vielleicht das gar nicht so richtig fühlen und spüren.
Ja, oder auch nicht die Ausbildung und auch nicht das Wissen haben, was rundherum noch ist. Es ist ja nicht nur das Yoga, nicht nur die Bewegung, sondern da gehört ja viel mehr dazu, zu dem Ganzen.
Thomas, erzähl mal ein bisschen was, wie deine Ausbildung war.
Ja, und zwar, ich wollte es sehr traditionell gestalten. Ich wollte wirklich mit dieser Ausbildung auch meine eigenen Grenzen erfahren. Ich war, mhm, davor auch täglich im eigenen Praktizieren und ich habe dann gewählt, eine ganz traditionelle Yoga-Ausbildung zu machen in Hatha, Astanga und Sanatana, und zwar in Nepal. Und, mhm, da war ich dann wirklich länger, um einfach das zu vertiefen. Zwar diese körperliche Praxis, aber eben gleich stark diese mentale Praxis. Auch das vielleicht einmal sogar über seine Grenzen zu gehen, noch 3 Stunden sitzen, vielleicht den Tränen schon fast nah zu sein, weil es einfach, weil der Körper nicht mehr will, der Geist, der sagt, hör auf, aber du trotzdem sitzen bleibst.
Und wie sitzen? Normal sitzen jetzt. Oder Schneidersitz sitzen. Ach, oder
genau. Ja. Schneidersitz
am Boden. Kommen wir noch 5 Minuten mit Tränen.
Genau. Okay. Mit einem geraden Rücken und mit einer strengen Disziplin im Raum. Ja. Aber das hat mir einfach sehr, sehr viel mitgegeben. Also für mich selber. Und dann, natürlich, das war eine Grundausbildung und dann bin ich in die Schwerpunkte reingegangen, weitere Ausbildungen besucht in Gesundheitsyoga, spezifisch auf Senioren, spezifisch in die Meditationslehre, in das Geistige. Wie kann ich bei Stress, wie kann ich bei Depression agieren? Habe Schmerztherapieausbildung gemacht, nach Liebscher und Pracht, bin ins Reiki gegangen und habe so quasi in Österreich, Deutschland, USA, Nepal einfach meine Ausbildungen gefestigt. Bin einfach herumgereist und habe mir angeeignet, was für mich selber wichtig war. Mhm. Für mich ist eine Ausbildung immer primär was ich für mich selber mache, um meine eigene Praxis zu vertiefen und zu intensivieren.
Ja, das spürt man auch.
Und es ist für mich ist Yoga eine Herzensgeschichte. Das kommt aus meinem Herz. Eine Ausbildung befähigt mich, dass ich unterrichte. Aber mehr auch nicht.
Genau, weil man kann ja das, wenn man das im Herzen und wenn man das gern macht, dann brauchst du eh eigentlich von dem her keine Ausbildung dazu. Weil du machst das eh so. Also ich kenne es ja selber. Es ist ja wirklich gut, das Yoga. Und auch danach, man fühlt sich so ausgeglichen nach dem Yoga. So richtig, ja. Gut.
Ja, es soll was verändern, ja, in dir.
Genau. Das,
und jeder hat immer andere Ambition, ja, warum er auf die Matten geht. Der eine ist vielleicht stressgeblockt im Alltag, der andere spürt eine Traurigkeit, eine Rastlosigkeit, der andere ist chronisch müde. Und ich glaube, da müssen wir halt individuell, ja, quasi unterstützen, ja, dass wir sagen, passt, ich hole dich ab, wo du bist. Es ist ganz gleich, wo das ist.
Ja.
Und dass man da dann gemeinsam
individuell jeden einfach behandelt.
Genau, ja, genau.
Das finde ich das Schöne bei dir. Man fühlt sich wirklich, wenn man jetzt zum Einzelunterricht zu dir kommt, individuell betreut. Also du machst das ja natürlich, das spürt man ja, du machst ja über jeden selber Gedanken. Und du betreust den jeden so individuell, dass man sich so abgeholt fühlt und sich denkt, boah, die überlegt sich nur für mich. Das ist, weil wenn man irgendein Problem hat, dann glaubt man oft, das hab nur ich. Das habe ich fast nur ich. Und keiner kann mir helfen. Aber du machst das wirklich. Also man merkt, wie du sagst, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Das ist schon das Plus dazu.
Ja. Wie war das so noch in Nepal? Was,
das wollte ich auch sagen. Wie war der Tagesablauf? Weil bei uns hört man Yoga-Kurs, dann fährt man mit dem Auto in der Früh hin, macht dann da Kurs und fährt noch, wie war das?
Ja, es war wirklich, wenn ich was da mitnehmen habe können, dann ist das Einfachheit extrem glücklich macht. Der Tag war sehr, sehr lang. Also die Routine startet um 6, das heißt in der Früh, wo du einfach deine Morgenroutine machst, mit Amneti-Cleansing, dass einfach die Atemwege frei sind.
Und wo schläft man da? In Hütten, ja, oder Zelte?
Genau, das ist so wie eine Hütte, ohne Heizung.
Also, war es kalt?
Man braucht eine Haube zum Schlafen. Ja, oder wie ich dort war. Es gibt natürlich auch warme Zeit, wenn es kurzärmlich draußen sitzt, aber auf die Nacht, es wird sehr frisch. Aber auch gut, ich glaube, das holt dich aber ab, dass du über diese einfachen Sachen wie ich muss super schlafen, ich brauche jeden Tag was anderes zum Essen, ich brauche die schönste Unterkunft, von dem kommst du schnell weg. Du hast kaltes Wasser, mit dem waschst du deine Wäsche, du hast ähnliche Ernährung, dass einfach der Körper nicht übermäßig Energie für das braucht und so bist halt voll nur im Yoga drinnen.
Und du stehst um 6 Uhr auf.
Genau.
Da ist Tagwache.
Da startet man, genau. Und dann geht der Tag wirklich eben so bis 20 Uhr und danach ist halt Selbststudie. Mhm. Wo wenn du zum Beispiel das mit dem Reiki kombinierst, dann gehst du halt dann zum Beispiel nur eine Stunde meditativ einfach spazieren. Mhm. Ohne Sprechen, ganz viel Schweigen, mhm. was für uns in der westlichen Kultur
schwer ist.
Ja, und sehr ungewohnt. Ja.
Und da ist ja immer wer mit, mhm. oder? Oder da, oder wie viele sind denn da in so einer Gruppe? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir waren wirklich eine kleine Gruppe, so um die 10 Leute. Okay. Und du beschäftigst dich aber auch viel mit dir selbst. Das heißt, es gibt da Tage, da sprichst du gar nicht, da hast du auch keinen Augenkontakt, um noch mehr vielleicht zu dir zu finden. Das ist sehr extrem.
Komplett alleine. Da fange ich dann irgendwo mit mir selber zum Reden an. Selbstgespräche.
Es ist beinahe so. Nein, aber man kommt dann sehr schön in das ein. Es ist wie eine Reinigung von Körper und Geist.
Mhm. Und da sind Yoga-Ausbilder von drüben, oder wie nennt man die?
Das nennt man dann Guru.
Guru.
Genau.
Also alles Nepalesen und wirklich, das heißt, du hast deine Ausbildung im Ursprung dieses meditativen Yogas genossen.
Genau, genau. Sowohl körperlich arbeitest du ganz, ganz hart, das ist wirklich mehrere Stunden körperliche Yoga-Praxis, mhm. aber das Geistige ist immer auch ganz mhm. wichtig.
Okay, und dann, und wie lange warst du dort? Oder wie hat das insgesamt?
Ich war ungefähr 2,5 Monate drüben, genau.
Und jeden Tag die Ausbildung, also, oder hast du einmal einen Tag gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich frei.
Du bist reisen gegangen.
Oder es war der Sonntag frei und mhm. dann okay. ist man meistens einfach ein bisschen von dort weg. Und
ja, viel gibt es da dann nicht.
Und ja, es war recht oder? Weit zur Stadt, also 1,5-2 Stunden. Es war wirklich in der Einöde. Mhm. Und dann sehnt man sich einmal nach was man die restliche Woche nicht kriegen kann. Zum Beispiel eine Milch oder einfach mehr zum Essen.
Ja, das glaube ich.
Obwohl genug Nahrung da war. Es ist nur, wenn es immer sehr ähnlich ist, dann gustet es den Körper einfach. Er fühlt sich leer.
Schokolade.
Du kennst die Bilder im Kopf dann, oder so?
Ja, genau. Wow.
Schokolade war doch mein Thema so.
Ja, das kann man dann auch einschmücken.
Ja. Ja, und was isst man? Reis? Oder
Reis und Gemüse.
Frühstück, Reis und Gemüse.
Mit Frühstück auch schon?
Reis. Genau, viel Reis und viel Gemüse, was es halt gerade so gibt. Es hat auch manchmal von neben, von der Farm, sowas wie Joghurt gegeben, das war halt dann ganz was Besonderes.
Okay.
Also,
kein Porridge zum Frühstück?
Nein, wenn dann so ein Reisbrei mit Kokos.
Wow, okay.
Oder, ja, so, also wirklich sehr gut.
Und wie bist du auf das gekommen, dass du jetzt Nepal gehst? Wie bucht man da dann einen Flug und sagt, so, ich bin jetzt 2 Monate weg, tschüss. Oder
ja,
wie?
Ich bin da sehr gespierig. Ich traue mir zu, dass ich mir einfach zuhöre, was ich brauche und was ich gern würde. Und ich wäre ursprünglich nach Indien gegangen und das war aber durch meine Doppelstaatsbürgerschaft ganz schwierig. Okay. Und es war mit dem Visum sehr schwierig und dann habe ich gesagt, nein, dann soll es das nicht sein. Und dann ist mir das wirklich wie zugefallen. Und das war halt ganz ein traditioneller, alter Platz und genau das hat gepasst und hat so sein sollen.
Das finde ich schön, dass man wirklich in sich hineinhört und weiß, das passt jetzt für mich.
Ja.
Also wirklich mit sich, also wie sagt man, Körper und Geist, dass das so...
Ja, aber schon auch den Mut dazu hast, dass du das auch magst, dass man das auch durchzieht. Ich meine, man kann ja jederzeit aufhören.
Puh, ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Ja, Mitte 20?
Mitte 20, ja. Ist schon tough, vor allem, dass man als Frau sagt, alleine, oder warst du allein dort?
Ja, genau, ja.
Nein, tough. Und das auch durchzieht.
Ja, voll.
Ja.
Und da, das muss ich sagen, das begründet sich schon dann, dass du, ich meine, du bist ja wirklich sehr erfolgreich und viel gebucht und unterwegs und alles. Und da muss ich sagen, da spürt man einfach, dass mehr dahinter steckt, als wie nur ein Yogakurs irgendwo. Und das imponiert einen schon sehr. Also wir machen ja selbst Yoga und man merkt, wie du vorher gesagt hast, es verändert sich was. Egal, ob das geistig ist oder körperlich ist. Wenn man nach dem Sport einmal zu wenig gedehnt hat oder sich bei den Gewichtheben vertan hat, es ist immer besser und angenehmer danach.
Ja.
Also das spürt man sehr.
Danke, das freut mich voll.
Also ich finde, ich weiß nicht, wie, ich habe nie einen anderen Yoga-Besuch. Ich war, wenn ich auf Urlaub war, hat mir im Wellnessangebot gelesen, Yoga-Kurs, und dann bin ich extra nicht hingegangen, weil es mir nicht versauen lassen wollte, weil man gedacht habe, nein, die habe ich eh daheim. Das ist wie der Zahnarzt, oder? Du gehst, wenn es jetzt nicht
auch ist. Du nicht ändern.
Voll ist, machst du das auch nicht. Und so, und ich finde schon, dass das für sich spricht oder für dich spricht, dass du dann sagst, nein, und wenn ich jetzt dann dort bin, ich kann ja auch gut sein oder der. Aber das machst du dann halt nicht, weil du denkst, nein, ich gehe dann daheim lieber wieder.
Ja, aber die ganze Kombination mit Yoga, mit dem, wenn jetzt irgendwo was zwickt oder zwackt, und dann gibt es immer, das ist das gut, und da nimmt man das für das her, und der Tee ist für das gut, und das rundet halt das Ganze einfach
an. Und das macht halt auch das Wissen aus.
Ja, genau. Ganze, ne? Wo man nicht einfach in die Apotheken geht und sagt, ich habe jetzt Kreuzweh, und dann kriegt man die Wärmepads, und dann passt es vielleicht einmal für zwei Wochen, aber weg ist es auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist in mir so
das,
wichtig.
Genau, und das merkt man auch, und das hilft aber auch. Also, es hilft wirklich.
Man merkt es ja.
Jeder ist so schön einzigartig, und das Einzigartige, das
Interessante,
dürfen wir annehmen, und das dürfen wir stärken. Und ich bin ja manchmal wer, dass ich sage, du, nein, morgen, ich habe nur die Zeit frei, das passt aber nicht für dich. Weil es ist nicht, wir lernen, und wir lernen leider zum Teil auch weiter, dieses Prozedere passt für dich. Und das ist leider oft nicht so, weil wir holen jeden woanders ab, und was für den einen oder für die eine super ist, kann für den anderen sogar kontraproduktiv sein. Und genau das, da glaube ich, kann man eine fühlen und was bewirken. Und das glaube ich, ist einfach, da habe ich das Glück, dass ich einfach durch die Naturwissenschaft, durch die Yoga oder durch mein Yoga-Fundament und durch mein Hobby, dass ich einfach extrem gerne lese, und ich lese vielleicht nicht den Krimi oder den Roman, sondern ich lese halt mein Anatomie-Lexikon.
Sehr trocken, aber.
Ja, wenn ich wirklich einmal eine Unruhe verspüre, dann hole ich mir mein Buch, wahrscheinlich sogar in Latein, und dann ist es für mich Tiefenentspannung. Und da kann ich aber draus kombinieren, einfach viele Ausbildungen mit viel neuem Wissen, und so probiere ich das halt für jeden irgendwie individuell zu gestalten.
Hast du aber während deiner vielen Jahre, wo du Yoga gemacht hast, dich, natürlich hast du dich weiterentwickelt, aber es war ja nicht von Anfang an so, oder? Du wirst ja auch mal mit deinen ersten Yoga-Kurse angefangen haben und gedacht haben...
Wie waren die ersten Kurse?
Was mache ich? Oder wie kannst du so...
Ja, na voll. Also ganz klar am Anfang, ganz egal, ob das mit den Kindern war, da finde ich, war es am schwierigsten, weil da kommst hin und du bist nervös und du weißt, okay, den muss ich jetzt abholen, weil sonst wird das
nichts
ausarten.
Ja,
das stimmt. Und das Gleiche war eigentlich bei den Kursen am Anfang. Man ist nervös, man ist sich vielleicht unsicher, aber genau deswegen war für mich zum Beispiel so das eigene Praktizieren am wichtigsten. Mhm. Nur wenn du selber eine Sicherheit auf deiner Matte hast, kannst du ja weitergeben.
Absolut, ja.
Wenn ich selber nicht praktiziere, dann werde ich mir schwer tun beim Unterrichten, weil ich es mir selber nicht glaube, dass das, was ich jetzt mache, authentisch und richtig ist.
Ja.
Und deswegen so ist es irgendwie, ist es immer leichter geworden. Und man ist nur Mensch, wenn man einmal rechts, links vertut oder sonst was, dann ist das menschlich, dann darf
das andere links
sein.
Oder das andere rechts.
Ich kann mich erinnern, ich habe bei dir angefangen, ich weiß nicht mehr, vor 6 oder 7 Jahren im Tourismusverband, auf der Bühne oben, war natürlich die Kulisse schon auch großartig, die Riesenfenster und so weiter. Und das ist halt, finde ich, dann wirklich, also mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen, weil ich mir gemerkt habe, wie schnell die Grenzen kommen. Also allein die ersten Minuten im Schneidersitz aufrecht sitzen und atmen. Mhm. Das war so herausfordernd, wo ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Ich gehe laufen, ich tue Thai-Boxen, und dann bin ich da schon fast an meine Grenzen. Aber es hat sich dann doch immer, wie soll ich sagen, verbessert in dem Sinne. Am Anfang sind wir uns ja nur gegenüber gesessen, aber dann irgendwann ist mehr therapeutisch dazugekommen, wie ich gesagt habe, boah, den bin ich nicht gescheit oder ich bin zu faul zum denen oder dieser. Also ich finde, dass das immer mehr geworden ist. Und darum habe ich gefragt, hast du dich da am Anfang, warst du da zurückhaltender und hast du gedacht, ah, ich mache jetzt nur Yoga und gehe noch nicht zu den anderen hin und greife so oder so?
Ganz sicher. Es ist, ich habe das so schön gefunden, wie du es vorher gesagt hast. Ja, du hast dich da aufgehoben gefühlt und ich fühle das eben gleich. Es ist so ein langsames Herantasten. Mhm. Vielleicht auch so, dass man sich aufeinander abstimmt, was passt für dich, wie weit gehen wir da? Und natürlich auch ein Lernprozess für mich, dass man sich mehr zutraut, dass man neues Wissen wieder einbaut. Mhm. Einfach, es kommt der Mut dazu und das macht die Erfahrung. Ich habe im ersten Jahr sicher nicht unterrichtet, wie jetzt noch, ich glaube, bald 13, 14 Jahre sowas. Was? Ja. Es ändert sich einfach. Es kommt viel Erfahrung dazu, und viel Sicherheit.
Ja.
Und dann hat man die Intuition, ich schaue genau hin, ich höre genau hin und dann spüre ich, was passt für dich? Was brauchst du halt?
Mhm. Du hast zuerst gesagt, du hast die Ausbildung oder eine zweite Ausbildung dann in USA gemacht. Mhm. Was war das? Oder was hast du da?
Genau, also ich habe dann einfach den Grundteil habe ich im Osten gemacht und dann so diese Spezialausbildungen unterschiedlich in Österreich, in Deutschland und in den USA. Und das waren einfach Schwerpunkte, die man gesetzt hat, dass man einfach in eine modernere Richtung geht, in eine gesundheitlichere. Mhm. Und da waren viele kleine Aspekte drinnen, genau.
Wie ist das Reiki? Ich habe schon mal gehört von dem, aber wann wendest du das an? Oder?
Ja.
Hast du es schon gewählt und ich habe es nicht gemerkt? Oder keine Ahnung?
Ja, Reiki ist natürlich jetzt was ganz was anderes. Das ist was Energetisches. Da muss man Zugang dazu haben.
Und
das habe ich schon sehr, sehr früh eigentlich erlebt. Einfach, meine Oma hat immer gesagt und meine Mama, du musst gespürig sein und du musst dem Tier geben, was braucht. Zum Beispiel im Bauernhof. Und dann war ich in Nepal und das war überhaupt nicht geplant und ich habe da einen unglaublich tollen Reiki-Meister kennengelernt und bei dem habe ich dann lernen dürfen. Und das ist einfach sehr viel Güte und sehr viel Ruhe, Heilung, Kraft, die man durch Stille oder vielleicht auch manchmal durchs Berühren spezieller Punkte auslösen kann.
Okay. Das würde die Frage, das heißt, du berührst die Leute. Also,
man muss gar Punkte nicht unbedingt angreifen, aber ja, es in der Regel, wir im Westen tun uns ein bisschen leichter, wenn wir den Kontakt spüren. Ja. Wenn wir sehr gerne in die Gedanken sind. Ja. Und das bringt uns ein bisschen mehr.
Ist das im Osten drüben nicht so?
Brauchst reichert Blickkontakt.
Wirklich?
Reichert gar keine Berührung zum Beispiel.
Es bunt die Bierzeltmanier, da umarmt man sie gleich.
Was ja auch nicht schlecht ist.
Das heißt, du hast eigentlich dann mehr oder weniger Liebschaumpracht hast du gemacht, das ist mir vorher noch im Kopf hängen geblieben.
Genau, ja.
Mhm. Ist auch deutsche Ausbildung oder in Deutschland
gewesen. In Deutschland habe ich die gemacht.
Was kann man sich da kurz darunter vorstellen?
Die arbeiten sehr viel mit Leuten, die einfach unter Schmerz leiden. Körperlichen Schmerz, wo du in ganz bestimmte aktiv-passiv-Dehnübungen den Schmerz rausnimmst und das dann sogar im Kombinieren kannst mit Osteopressur. Genau.
Okay.
Und das war mir einfach wichtig, weil ich immer wieder Leute gehabt habe, die einfach sehr viel mit der Lende Probleme gehabt haben und da kann man natürlich mit diesen aktiv-passiv-Dehnungen viel erreichen. Und dadurch war es mir einfach wichtig, die Ausbildung auch dazu zu machen.
Kommt das in das Thema, was wir gemacht haben, Hüft öffnen da rein oder Brust oder Lungen öffnen?
Das kommt eher eigentlich aus dem östlichen Darm.
Okay. Genau. Das ist immer sehr zum Atmen. Es ist wunderbar danach, aber das muss man sich hineinatmen.
Vergangene Projekte und Ausbildung und so weiter gesprochen.
Jetzt lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt, das jetzt immer mehr an Form annimmt. Und hier geht es um den Sommer. Sommer am Obertauern. Wir haben viel Ruhe, viel schöne Natur, Region und viel zu bieten. Und haben uns gemeinsam für einen Weg entschieden, hier Menschen zu betreuen, die mit Long-Covid-Symptomen und Erkrankungen zu kämpfen haben, sowie stressgeplagte Menschen. Ein Thema, was gesellschaftlich, glaube ich, sehr weit verbreitet ist. Und nun werden wir versuchen, diese Menschen im Sommer zu betreuen, ihnen in gewisser Hinsicht Mittel und Hilfsmittel geben, hier sich zu regenerieren und rehabilitieren. Und wie siehst du das Ganze so von deiner Warte? Man, du wirst in unserem Haus den Part, den therapeutischen Part übernehmen und leiten. Du wirst Yoga machen und vieles darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der medizinischen Seite. Aber was siehst du dir in dem Ganzen? Oder für diese Menschen?
Ich erwarte mir, dass wir gemeinsam für unsere Besucher einen Raum schaffen, wo sie vielleicht wieder eine Sicherheit finden und einen Neustart. Die ersten Steps dorthin gehen. Das heißt wirklich, wieder sicherer sind, wieder in Richtung Gesundheit. Ich glaube, ganz viel Long-Covid, ganz viel Stress ist einfach was, was sie über Jahre trotzdem aufgebaut hat. Und ich glaube, da können wir die ersten kleinen Schritte setzen. Ich selbst werde viel mit Atemtechnik arbeiten, mit individueller Bewegungstherapie, immer abgestimmt natürlich mit dem Medizinischen, durch diese, glaube ich, sehr, sehr schöne und kleine familiäre Struktur, die wir da haben, glaube ich, können wir da ein liebevolles Umfeld schaffen, da, wo sich wirklich jeder aufgehoben fühlt. Und ich glaube, man muss auch nach schwerer Erkrankung einfach wieder Vertrauen in sich selber finden, sich wieder wohlfühlen, damit man den Schritt in Richtung Gesundheit findet. Und ich glaube, gerade deswegen finde ich unser Projekt so schön und es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.
Ich glaube, es war ja jetzt mal so eine Reportage, du hast die gesehen, oder? Da wo die Dame gesagt hat, sie hat letztes Jahr, glaube ich, Covid gehabt und dann Nebel im Kopf. Sie ist Krankenschwester und seit der Erkrankung ist Nebel im Kopf, hat sie gesagt. Sie hat aber wieder alles lernen müssen. Also sie hat zum Beispiel Zahlen gelesen, 4 und 9, und hat aber nicht gewusst, welche Zahl das größte ist. Also es ist schon oft so, und da war eine Reportage, dass das wirklich Nebel im Kopf total auf die Psyche geht oder ich glaub, Sachen wieder neu gelernt werden müssen.
Ich glaube, das Thema Long-Covid, das ist so ein intensives und so ein breites. Und ich glaube, jede Krankheit kann sich so unterschiedlich äußern. Mhm. Und Krankheit ist für den Körper Stress.
Ja.
Und Stress macht uns in der Regel einfach anfälliger, dass wir uns schwach fühlen, dass wir Richtung Krankheit gehen. Mhm. Und wenn man zum Beispiel neurowissenschaftlich das anschaut und man sieht, wenn der Depression hat, der Stress hat, der Angstzustände hat, dann verändern sich Bereiche im Gehirn. Das heißt, die verändern sich, man nennt es den rechten Mandelkern, die Amygdala im Gehirn, und die erzeugen einfach, dass wir was noch stressvoller, noch schlimmer erleben. Und da muss man sicher auch ansetzen. Mhm. Das heißt, gerade wenn der Stressgeplagte bei uns kommt oder wenn der kommt mit Long-Covid und der hat Angstzustände, aber es ist jetzt körperlich wenig sichtbar, was jetzt nicht passt, dann müssen wir da ansetzen. Und das kann man durch Achtsamkeit, das kann man durch Meditation. Da gibt es zahlreiche Studien, die das einfach so schön sagen. Und wir werden da, glaube ich, einen schönen Rahmen schaffen gemeinsam.
Aber bedeutet das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wir sind ja die Hoteliers und die Unternehmer und dieses Konzept um Alpha Tauern über Jahre jetzt schon konzipieren, meine Schwester und ich, und das vorantreiben wollen. Jetzt natürlich diese Pandemie ist eine gewisse Steilvorlage für uns, dass wir jetzt so rasch und zügig gesagt haben, okay, wir möchten unseren Beitrag leisten für die Pandemie und wir möchten ja wirklich, es ist unsere Intuition, Menschen zu helfen. Und so wie du vorher das gesagt hast, der Herzensangelegenheit, so ist das bei uns jetzt auch geworden. Und darum werden wir im Sommer aufsperren, damit wir da Leute betreuen können. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen wir ja hier mit, oder du und die Ärztin, wir rechnen ja mit zwei verschiedenen Typen vom Long-Covid, oder? Der körperlich mehr beeinträchtigt ist und der andere, der psychisch mehr beeinträchtigt ist. Habe ich das so richtig verstanden?
Und ich glaube, ganz oft die Kombination. Ich bedarf einige betreuen, die was eben einfach unter Long-Covid leiden, wo zum Beispiel aufgrund von Lungenuntersuchungen sichtbar ist, dass da wirklich große Veränderungen stattgefunden haben. Auch andere, wo kaum mehr was sichtbar ist, aber die einfach noch immer so einen flachen Atem haben, Angst haben. Und ich glaube, da ist das eben wunderschön, die medizinische Abklärung, der staunt, wo steht jeder individuell. Und dann können wir da quasi wirklich schön für ihn individuelle Bewegungstherapie, individuelle Atemtherapie, die medizinische Begleitung, die gesundheitliche Küche im Hotel und ihr, die das einfach so schön umrandet. Und dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir ihnen gemeinsam helfen, Gesundheit einfach und umsetzbar in den Alltag zu integrieren.
Genau.
Weil wenn Gesundheit was wissenschaftlich Komplexes ist, dann werde ich es kaum anwenden können für mich. Wir wollen es einfach gestalten, wir wollen langfristig was ändern bei den Leuten und das geht natürlich nur Schritt für Schritt.
Ja, also wir sehen es auch so, dass das so eine Art Zahnräder sind, die da ineinander greifen. Wenn man sich jetzt so ein Long-Covid-Package im Alphatown vorstellt, der Gast reist an und hat einmal die ärztlichen Anfangsuntersuchungen und dann, je nachdem, was da rauskommt, ist die Kommunikation zwischen dir und den Ärzten dann gegeben und dann werden die nächsten Tage sozusagen bestimmt und vorausgeplant für denjenigen. Und so wie du es so schön gesagt hast, wir haben natürlich eine Betriebsgröße, was uns erlaubt, die Leute sehr individuell zu betreuen und sehr exklusiv zu betreuen. Und dieser Rahmen finden wir auch, der sollte dann schon wirklich für jeden Einzelnen passend sein und grundsätzlich auch das widerspiegeln, was du ja bisher schon gemacht hast, die Leute so einzeln zu betreuen. Und natürlich umrahmt mit immer dieser Atmosphäre eines Hotels. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die in kein Kurhaus oder in keine Kuranstalt wollen, sondern immer die topmedizinische
Betreuung,
die therapeutische Betreuung, was wirklich einen hohen Standard hat, aber trotzdem die Annehmlichkeiten eines Hotels. Mit der gesunden Küche, also unser Küchenchef ist ja sehr angewandt in dem Thema, ist auch Ernährungscoach und so weiter. Also das denke ich, diese Zahnräder, was da ineinander gehen, sollten dann schon die Gäste wirklich wieder auf den Weg bringen, wie du gesagt hast. Vor allem, dass sie was für sich zu Hause mitnehmen, denn man kann ja jetzt ganz unterschiedlich wie die Gäste bei uns bleiben, aber man kann ja nicht in 7 bis 9 Tagen das ganze Leben verändern. Das wird ja nicht funktionieren. Man kann es wirklich, wenn man das jetzt so richtig auf den Punkt bringt, ihnen das bestmöglich analysieren und mitgeben.
Genau. Es ist ein Start. Es ist ein Beginn vielleicht zum gesünderen, dauerhaften Leben. Und wir haben das Glück durch unsere Umgebung mit der frischen Luft, mit dieser schönen Entschleunigung vom Overdown im Sommer, mit den blühenden Wiesen, mit den frischen Bergseen, dass einfach einmal, glaube ich, der Geist ankommen darf und sich wirklich erholen darf. Und dass wir dann wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedlich die Leute abholen wollen. Der eine, der vielleicht, wenn er heimkommt, dann seinen 20-minütigen Spaziergang täglich in den Wald macht. Und dem anderen, der wieder startet, dass er vielleicht langsam wieder laufen geht und wieder in seinen richtigen Sport zurückfindet. Es wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein und beides ist aber gleich wertvoll. Das heißt, ganz gleich, wo wir wen abholen, Es soll für ihn der erste Schritt sein, dass er wieder wirklich eine Gesundheit und eine Hoffnung schenkt.
Und die Sicherheit hat, dass dieser wieder alles so wird wie vorher, wenn es überhaupt möglich ist, dass es wieder so wird wie vorher.
Genau.
Aber einfach auch die Sicherheit, dass man schon das wieder hinkriegt.
Vor allem, was ich auch glaube, was sehr positiv ist, dann darf es auch im Sommer mal ein schlechtes Dauernwetter geben, weil bei Regen spazieren gehen kann auch sehr schön sein.
Wunderbar, ja.
Also wir haben, im Grunde genommen haben wir ja wirklich für diese Menschen, die mit ihrer Gesundheit beschäftigt sind, die besten Voraussetzungen. Wir haben ein ruhiges Umfeld in der Natur. Man ist sehr rasch in wenigen Schritten am Aufstiegspunkt zu einem Berg, Gipfel, See, Hüttentour oder zu einem Wasserfall, zu einem Bergsee. Man ist wirklich sehr vielfältig.
Genau.
Und was ja auch, richtig, glaube ich, der große Vorteil ist, daher, dass du naturwissenschaftlich so angewandt bist, dass du ja auch in der Umgebung die ganzen Kräuter und alles gut kennst. Also mir sagt das ja gar nichts, wenn ich spazieren gehe. Ich sehe die schöne Natur, aber die Kräuter und so, das sagt mir gar nichts. Aber das wäre natürlich dann wieder informativ für die Gäste auch sehr interessant. Wir haben jetzt viel über die anderen gesprochen, die Long-Covid haben, die stressgeplagte Menschen, die ja bei uns alle herzlich willkommen sind. Aber wie gehst denn jetzt du mit Stress um? Das heißt, du bist ja sehr groß in deinem Wissen, wie man da helfen kann. Aber jetzt würde es uns interessieren, wie gehst du mit Stress in deinem Alltag um? Du wirst ja auch Druck haben, Stress haben und einmal gute und schlechte Tage haben, so wie auch jeder andere auch was. Was sind da deine Hilfsmittel oder Werkzeuge, so mit dem klarzukommen?
Welche Kräuter sind?
Ich glaube ja, Stress ist nicht unbedingt was Schlechtes. In der Evolution war der Stress und die Angst ganz, ganz was Wichtiges. Wenn wir daran denken, früher mit Säbelzahntiger und Co. haben wir einen Stress und eine Angst braucht, sonst wären wir wahrscheinlich nicht lang Teil der Sippe gewesen. Und heute ist es aber so, dass der Stress, wir nehmen ihn primär negativ wahr und er macht uns oder viele von uns sogar krank. Stress kann aber sogar was Positives sein. So wie in der Früh, wenn unser Cortisolspiegel steigt, ist es nichts anderes wie ein Mini-Stress für den Körper, den wir aber brauchen, damit wir überhaupt wach werden. Den Stress und Druck, den wir aber im Alltag gerne spüren und den wir immer wieder in Phasen vom Leben spüren werden, den, glaube ich, können wir entscheiden lassen. Lassen wir diesen negativen Stress zu, dass er uns beherrscht, oder sagen wir, okay, nimm jetzt an, ich bin einmal gestresst, aber ich kann den Stress vielleicht sogar transformieren in eine Produktivität, in was Wertvolles, vielleicht sogar in was Schönes. Zum Beispiel Stress in einer Beziehung, dass ich das vielleicht einmal ansprich. Stress bei der Arbeit, dass ich sage, du, mich belastet das jetzt eigentlich? Können wir darüber reden und vielleicht kann ich das dann sogar klären? Bei mir jetzt durch Arbeit, durch Doktorat, da habe ich den Druck auch, das ist ganz klar. Aber ich probiere da achtsam zu sein. Das heißt, ganz, ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Tee trinke, nur meinen Tee zu trinken, ganz gleich, was ich mache, nur bei einer Sache zu sein. Unser Gehirn braucht es. Das sehnt sich danach, dass wir nicht immer wir sind. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Behandlung bin und ich behandle gerade, ich denke aber schon an den Vortrag, den ich in 2 Tagen halten muss, dann ist eigentlich mein Geist gestresst, ich tue meinem Körper und meiner Gesundheit nichts Gutes und die Qualität von der Behandlung ist sicher auch schlechter. Und deswegen probiere ich wirklich ganz bewusst achtsam zu sein. Nur bei der Behandlung, nur bei dir zu sein oder nur bei meinem Vortrag, nur bei meiner Tasse Tee zu sein. Und ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges.
Das ist sicher das Problem, wie man so schön sagt, dass man in Zeiten wie diesen in der Digitalisierung, jetzt als Beispiel, man liegt auf der Couch, schaut fern und hat das Tablet oder das Handy bei sich und surft auf Facebook rum.
Man ist immer versucht, überall an viele verschiedene Dinge zu denken und so weiter. Also ich ertappe mich selber auch immer wieder dabei. Ich stehe bei der Billa, bei der Kasse und schaue am Handy schon, weil vor mir nur 3 zahlen müssen. Man ist schon aufgewühlt. Und was da wiederum schön ist, um es zu lernen, bei der Sache zu bleiben, ist wirklich, wenn man in die Natur geht und wenn es ruhig ist, wenn man langlaufen geht oder wandern geht, ein bisschen joggen geht oder am Berg geht, genauso am See spaziert, dass man wirklich bei der Sache ist. Also du hast das Beispiel mit Tee trinken gesagt, ich sage es, wenn man spazieren geht oder was, dass man wirklich bei sich selbst ist. Weil sonst ist man ja wirklich, wenn man jetzt einmal so in der Gesellschaft schaut, viele gehen spazieren und haben das Handy heraus. Schauen auf Facebook oder auf Instagram und nehmen gar nicht einmal die Umwelt mehr wahr. Und das muss man schon wieder lernen anfangen.
Ich glaube, das ist ganz ein großer Lernprozess. Und ich glaube, es muss nicht immer sein, dass man achtsam ist. Man darf manchmal bei der Kasse stehen und am Handy scrollen, ganz menschlich. Aber es ist dann einfach wichtig, sich zwischendrin im Alltag so eine Auszeit zu nehmen, wo man nicht 10 Sachen gleich macht.
Ja.
Sich auf eine konzentriert.
Genau.
Und das gescheit.
Und einfach auch diesen Perfektionismus ein bisschen loslässt, dass man alles gleich machen muss. Ja. Weil meistens wird es dann leider eben genau nicht perfekt, wie man es sich wünscht. Und man ist dann enttäuscht, sondern dass man sagt, okay, ich setze mich hin und ich bin jetzt achtsam und ich gebe mein Bestes und dann wird man ein Gefühl haben, das ist gut für einen und das gute Gefühl, das ist wie unsere Schokolade, das nimmt auch den Stress und den Druck natürlich.
Aber das würde sich ja so anhören, als wie wenn die wenig aus der Ruhe bringt. Gibt es irgendwas, was die Nini voll auf die Palme bringt? Wo du wirklich in den Spiegel schaust und da denkst, jetzt muss ich 3-mal ausatmen, weil...
Ja, gute Frage. Was mich vielleicht aus der Ruhe bringt, ist, wenn einfach diese Nächstenliebe fehlt. Zum Beispiel, wenn wer boshaft zueinander ist. Das sind so Sachen, die verstehe ich manchmal nicht. Aber auch da probiere ich eigentlich, dass ich einer nicht viel Energie schenke. Weil es hilft nichts, wenn ich jetzt voll in Rage komme, dann tue ich mir selber nichts Gutes und die Umgebung ist dadurch auch nicht positiv.
Das stimmt, aber es hat ja jeder so seine Druckpunkte, wo du sagst, okay, das ist meine Grenze, also ich kenne das sehr gut.
Vielleicht, wenn ich das Wäsche kann, man ganz cool ist und die Wäsche...
Da kommt dann deine Grenze, schau.
Da ist voller Stress bei mir dann vielleicht da, wo ich mir denke, puh, das ist jetzt aber monatelang.
Weißt du, ich merke zum Beispiel, oder man hört ja immer wieder von Leuten, dass viele gaukeln natürlich ein bisschen eine perfekte Welt vor, das ist schon auch, nicht alles ist Gold, was glänzt, aber was man auch hört, oder was man jetzt, wie wir unsere Packages, vor allem das Stress Control Package für stressgeplagte Menschen gemacht haben, liest man ja auch immer mehr, dass sich manche das gar nicht vorstellen können, wie das andere hinbringen, oder? Viele sind ja mit kleinsten Dingen im Alltag schon überfordert und schauen dann andere Leute an und denken sich dabei, boah, die kriegen alles so gut auf die Reihe, das schaffe ich nie, wie machen die das, bei mir funktioniert nichts. Da kommt man schon in einen schlimmen Trott hinein, oder? Also ich glaube, da gibt es ja Menschen, die sich derartig verlaufen und irgendwann im Glauben sind, okay, kein Mensch auf dieser Welt kann mir mehr helfen. Mhm. Wie können wir diese Leute abholen? Oder was geben wir denen mit? So,
ich glaube, indem, dass sie mit kleine Babyschritte starten. Man muss sich das vorstellen, wenn ich jeden Tag mein Schokolade isst und jeden Tag mein Zucker isst, dann sehne ich mich danach. Dann brauche ich mehr davon. Wenn ich jeden Tag im Stressalltag drin bin, dann kenne ich nichts anderes und einfach mein Gehirn erinnert sich an das. Okay, das ist meine Routine. Und genau das müssen wir langsam brechen. Das heißt, dass man einfach...
Muster verändern.
Genau. Mhm. Dass man diese Muster langsam bricht und ein bisschen verändert. Und es startet langsam. Das heißt auch nicht, dass es schlecht ist, wenn wir uns manchmal gestresst fühlen. Das ist das Menschlichste der Welt. Aber dass wir lernen, wie wir damit umgehen. Weil am Ende kann uns sogar dann stressen, wenn wir uns in der Früh unseren Kaffee oder Tee richten, weil das ist schon Stress, weil ich bin vielleicht schon 30 Sekunden spät dran.
Ich glaube, das bockt viele, ja.
Aber es ist, in Stress produzieren wir selbst und so können wir ihn auch selbst kontrollieren. Und ich glaube, da können wir gerade denen Leuten kleine, so, ja, wie kleine Tipps für den Alltag geben. Stimmt. Wenn er kommt, der Stress, dass wir ihn aber gleich nehmen und sagen, hoppala, so nett mit mir.
Stimmt. Du hast ja schon ganz viel jetzt gemacht für dich selber, so die Ausbildungen und was mich jetzt noch machen, was sind noch so deine Ziele, wo du sagst, ach, das wäre es jetzt noch, das brauche ich noch.
Ja, das ist voll die super Frage, weil ich bin so zielstrebig und eher dem Perfektionismus vielleicht verfallen, dass ich jetzt eigentlich so im neuen Jahr mir gesetzt habe, ich vertraue noch mehr und ich probiere nicht zu viel zu planen. Aber natürlich, mein Doktorat ist natürlich ein Ziel, das da sein darf. Und sonst wünsche ich mir aber einfach, dass ich offen und achtsam durch den Alltag gehe und dass ich ein bisschen zulasse, was passieren darf. Ich würde natürlich gern, wenn jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger ist, wieder mehr reisen, viel in der Natur sein, so wie ich es jetzt auch bin. Und ich glaube, da findet man so viel Zufriedenheit. Deswegen, jetzt gerade, ich sehe mich nicht nach der großen Veränderung. Es darf einfach passieren, hätte ich gesagt. Wie es kommt, passt es.
Ja. Und letzte Frage. Was möchtest du so unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben in den Alltag? Was man so auf den Weg mitgeben?
Voll die schöne Frage. Und da fällt mir einfach sofort ein, dass jeder von uns so viel Kraft in sich hat, dass er einfach was Gutes bewirken kann. Ganz gleich, ob das für sich selbst ist oder für sein Umfeld, dass wir einfach extrem kräftig sind, Schönes und Kostbares zu bewirken. Und manchmal vergisst man diese Eigenschaft und Kraft. Manchmal verfolgt man dann auch selber rein, dass man sagt, statt was Guten schenke ich mir was Schlechtes. Zum Beispiel, heute sind meine Haare wieder wir, statt heute
ist wurscht.
Die wunderschönen Meereswellen
im Haar.
Genau. Und die Kraft wünsche ich einfach jedem, dass er spürt, wie viel Gutes er und sie bewirken kann.
Das geht wie Eis. Ja, schön.
Das ist schön. Das klingt dann wieder so richtig. Ja, schön.
Dann haben wir unsere erste Folge vom Podcast aufgenommen.
Wahnsinn.
Wie schön. Also einen schöneren Kick-Off-Start hätten wir uns ja gar nicht wünschen können. Liebe Nini, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Und wir werden ja noch vielleicht das eine oder andere Mal uns wiederhören. Und dann geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur das Beste mit. Viel Gesundheit und in Zeiten wie diesen wirklich Gelassenheit und Achtsamkeit. So schön, wie du es gesagt hast.
Ich sage danke. Es danke, war wunderschön.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Dr. David Stelzhammer
über das Thema Long-Covid, seine Folgen, seine Symptome und die Rehabilitation am Obertauern auf 2000 Meter Seehöhe.